Ihr seht hinter mir das Ehrenraufen am Sabbat, habe ich so das Ganze mal überschrieben. Ich denke, ihr selber seht es auch, dass seit vielen Jahren so ein bisschen über den Werteverfall diskutiert wird. Früher hat man bei gewissen Sachen gesagt, das tut man nicht. Das macht man nicht. Und heute wird vieles einfach so. Ja, jeder kann so leben, wie er will. Früher war es eher ungewöhnlich, am Sonntag zu arbeiten. Aber in der heutigen Zeit gelten solche Grundsätze eben sehr häufig nicht mehr. Wenn man sich die Belastung in der Familie anschaut, manchmal auch gerade finanziell, dann kann man schon verstehen, dass Leute gehen arbeiten. Dass man sich nicht mehr wundert. Wie man ja gute Zuschläge bekommt. Es gibt aber Menschen, die gerade deswegen am Sonntag arbeiten gehen, weil sie dort gutes Geld verdienen. Das ist mal die eine Gruppe. Die andere möchte ich allerdings auch sagen, es gibt die Gruppe von Menschen, die zum Beispiel in den Spitälern arbeiten. Die einfach mühen, dass auch eine Versorgung gewährleistet ist. Ich möchte das nicht gegeneinander ausspielen. Aber dann gibt es auch die Menschen, die sagen, ich will nicht arbeiten, eigentlich will ich heute wirklich mich ausruhen, ich will in den Gottesdienst gehen, ich will in die Gemeinde gehen, will mich beschenken, ich will gerne Zeit mit meiner Familie verbringen, aber eigentlich kann ich es mir gar nicht leisten, das so zu machen. Ich muss ein Haus bezahlen, wir werden Kleider, wir werden Essen schaffen und in knapp einem halben Jahr schon wieder Weihnachten, Kind wollen das Geschenk. Dann muss ich doch am Sonntag arbeiten. Kennt der ein oder andere solche Gedanken? Nie kommen, oder? Das Thema vom Sonntagsarbeiten ist nicht neu. Hat es vor 2000 Jahren schon Diskussionen gegeben. Über den Sabbat, wie die Juden ihn nennen. Und in dem Text von heute werden wir uns ein bisschen mit der Bedeutung vom Sabbat, der Bedeutung vom Sonntag zur Zeit von Jesus und heute auseinandersetzen und ein bisschen die Frage stellen, was es mit uns heute könnte in unserem Leben zu tun haben. Aus dem Lukas 6, die Verse 1 bis 5. Und es begab sich an einem Sabbat, dass er durch die Kornfelder ging und seine Jünger rauften Ehren aus und zerrieben sie mit den Händen und aßen. Einige der Pharisäer aber sprachen, warum tut ihr, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht das gelesen, was David tat, als ihn hungerte und die, die bei ihm waren? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß, die doch niemand essen darf als die Priester allein, und wie er sie auch denen gab, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Himmlischer Vater, ich werde dir danken für den heutigen Morgen und danke, dass du dein Wort zu uns reden willst. Ich bitte dich, tu uns Herzen und Ohren auf und leg dein Wort in mein Maul. Amen. So ein erster Punkt, wenn ich das Ganze möchte nennen, erdichtete Sünde, wo keine ist. Selbst Jesus hat sich damals mit einer Diskussion ums am Sonntag schaffen müssen auseinandersetzen. Er ist beschuldigt worden, das Gebot von der Sabbatruhe gegen das Gebot verstoßen zu haben. Wobei er das nicht einmal selber gsi ist, wo die Ähren gerupft hat und gemahlen hat und das Mahlen hat man als Erntearbeit ausgelegt. Er ist es nicht gewesen, sondern seine Jünger. Aber die Tatsache, weil er es hat zugelassen, er als ihr Meister hat Pharisäer dazu veranlasst, ihn anzuklagen. So können wir es in dem Bericht bei Matthäus und Markus auch nachlesen. Sie haben Jesus angegriffen und nicht Jünger und er hätte ihnen müssen sagen, lasst das da sein, das ist verboten, wir haben Sabbat, wir dürfen nicht. Wie das heisst im vierten Gebot, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht der Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Tag und heiligte ihn. Der Herr heiligte ihn, das heißt so viel, er hätte ganz bewusst gesagt, das ist mein Tag. Er hätte Sabbat oder der Sonntag zu seinem Tag gemacht. Genauso wie er sich Menschen kann heiligen kann, Menschen, die er zu seinen Menschen macht. Aber Jesus hat eben nicht eingegriffen, er hat seine Jünger gewähren lassen. Und darum hat er den Fehler gemacht. Und es muss für die Pharisäer ein ziemlich erhabener Moment gewesen sein, wo sie ja lange gesucht haben, was sie dem Jesus etwas vorwerfen können, wie sie, ja, man kann es sich fast vorstellen. So, jetzt haben wir endlich mal etwas gefunden, wo wir ihn verklagen können, wo wir ihn anklagen können. Überall hat man müssen ruhen, aber am Sabbat hat man eben definitiv nicht dürfen ernten. Und das Abrupfen, das war ein Ernteschaffen gewesen, wie sie es ausgelegt haben. Die Einzigen, die von dem Gebot ausgenommen sind, sind die Priester. Weil sie arbeiten am Sabbat ja sogar mehr. Sie müssen größere Opfer bringen als sonst in dieser Woche. Und Jesus, er zieht einfach einen Vergleich. Er zeigt ihnen auf, was David in der Vergangenheit gemacht hat. Der David, der grosse, gute König war. Wie beschrieben wird, wie er von dem heiligen Brot aus dem Tempel genommen hat, wo er auf der Flucht vor dem Saul war und Hunger hatte. Wer das dem Jesus passiert, die Pharisäer hätten vermutlich gerade sofort seine Hinrichtung gefordert. Aber David damals war anders. Er hat nicht die Berufung zum König verloren. Er hat nicht die Liebe von Gott verloren. Denn immerhin ist er ja schon zum König gesalbt worden. Und für mich tut sich so ein Gegensatz auf zwischen der Gesetzeslehre auf der einen Seite und der Schrift, der Bibel, auf der anderen Seite. Nach der Anklage der Pharisäer tut Jesus die Frage so ein bisschen in den Raum stellen. Woher kommt so ein Gegensatz? Ich glaube, die Pharisäer haben einfach nur auf die Tat allein geschaut und nicht auf den Mensch, der mit dahinter steht. Sie haben nicht beachtet, dass es im Tempel David, der gesalbte König war. Und wie sie jetzt auch nicht gesehen, ich meine, sie haben es auch nicht gesehen, dass Jesus der Sohn vom lebendigen Gott ist. Beziehungsweise seine Jünger, die gegen das Gebot verstoßen haben. Wer handelt, ist völlig gleich. Es steht der Buchstabe. Gedenke des Sabbattages. Punkt. Entweder ist etwas gerecht und gut, oder es ist eine Sünde. Schwarz-weiß. Aber gibt es eine Tat ohne den Täter? Passiert irgendetwas auf dieser Welt ohne das Zutun von irgendjemandem anders? Überkommt eine Tat nicht erst durch den, was sie tut, einen Wert, egal ob gut oder böse? Nicht, dass man mich missversteht. Wenn jemand zum Mörder wird, dann ist das falsch, in jedem Fall falsch und gegen Gottes Wille. Aber dass sich ein David damals vor Saul gerettet hat, das ist nach dem Wohlgefallen Gottes passiert. Genauso wie es jetzt nach dem Wohlgefallen Gottes ist, dass die Jünger dem Jesus nachfolgen und ihn begleitet. Und die Jünger haben, also ich stelle es mir da mal so vor, sie haben jetzt einfach Hunger gehabt. Und wenn man Hunger hat, dann kann es einem schon manchmal ein bisschen die Kraft rauben. Und wenn man die Kraft nicht mehr hat, dann ist man nicht mehr so aufmerksam, gerade für das, was Jesus ihnen sagen will. Man ist schwach. Man kann ihm nicht mehr so folgen und zur Seite stehen, wie das eigentlich gemeint ist. Und ich meine, wir kennen sie auch bei uns im alltäglichen Leben. Wenn man die Lehre von Jesus nicht mehr hört, wenn man die Bibel nicht mehr kennt, dann fällt man sehr relativ leicht von Jesus ab und lässt ihn so ein bisschen auf der Seite. Sie wollen die Lehre hören. Und um zu vermeiden, dass sie schwach werden, sollen sie essen. Und zum Essen haben sie eben jetzt die Ehre gerupft. Die Pharisäer und Jesus haben die Tat also unterschiedlich bewertet. Warum? Sie haben ein unterschiedliches Gottesbild. Der Gott von den Pharisäern ist jemand, der einfach über seinem Eigentum wacht. Er steht über dem. Die Brot damals, sie geheiligt, es waren seine Brot, man hätte sie nicht dürfen essen. Der Sabbat ist geheiligt, es ist sein Tag. Und wegen dem ist es verboten, irgendetwas zu schaffen. Man würde sich ja sonst am Gott Israels selber versündigen. Das Sabbatgebot ist absolut. Was Gott verlangt, muss der Mensch tun. Soweit das Sichtbild von den Pharisäern. Und Jesus sieht es ein bisschen anders. Er sagt uns, dass Gott eben nicht nach heiligen Sachen, heiligen Dingen verlangt. Er sagt uns, Gott segnet seine Menschen. Gott verlangt nach seinen Menschen, wo er sich heiliget. Er legt seinen Segen über sie. Wir Menschen dürfen Gott erkennen und ihm näher sein. Ein gesegneter, von Gott gesegneter, geheiligter Mensch steht in Verbindung mit ihm im Gebet und ist ihm so näher. Gott kann sich einen Menschen heiligen in der Nachfolge, ja, aber auch indem er ihm zum Beispiel einen Beruf schenkt. So wie er dem David damals den Beruf vom König geschenkt hat, hätte der Jünger eben auch so den Beruf, Berufung von der Nachfolge geschenkt. Und was den Menschen und ihrem Ruf dient, das ist nicht gegen Gott und seine Ordnungen. Die Pharisäer kennen einfach nur das Gesetz und keine andere Offenbarung von Gott. Und durch das fehlt ihnen die Fähigkeit, gewisse Sachen zu erkennen und auch über die Jünger zu richten. Denn die Jünger folgen dem, wo der Vater wirklich kennt. Sie folgen dem Sohn, sie folgen Jesus. Der, wo der Wille von Gott direkt vernimmt und auf ihn hört. Und sie sind in einer Gemeinschaft mit ihm. Und das ist eine steile Aussage, das gebe ich gern zu. In der Gemeinschaft mit Jesus kann man nicht sündigen. Wenn Priester am Sabbat im Tempel arbeiten, sündigen sie nicht. Warum? Weil es ihr Beruf, ihre Aufgabe ist, an dem Sabbat zu arbeiten. Aus demselben Grund sündigen die Jünger nicht, weil sie in ihrem Tun immer in der Nachfolge von Jesus sind. Sie sind erst Jünger von Jesus. Alles, was sie tun oder nicht tun, was ihnen zur Pflicht wird, ergibt sich aus der Tatsache, dass sie Jesus nachfolgen. Und solange sie das tun, sündigen sie nicht, so wie Priester im Tempel nicht sündigen, wenn sie ihre Arbeit machen. Wir lesen zum Beispiel im 1. Johannesbrief, und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünde wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Jeder, der Jesus nachfolgt, wird nicht in die Sünde inne, sondern aus der Sünde rausgeführt. Jeder wird geführt, wo sich seiner Gegenwart, Jesu Gegenwart gewiss ist und sich von seinem Wort ansprechen lässt. Wenn Johannes hier von Sünde redet, meint er, dass der Mensch kein Gesetz in sich hat, wo seinem Denken, seinem Wollen übergeordnet ist. Das, was der Mensch denkt, ist nicht an der Wahrheit gebunden und das, was er will, ist egoistisch und dient in erster Linie ihm selber. Ein Leben, das unter keinem göttlichen Gesetz steht, das ist das, was Jesus uns abnimmt. Er ist der, der so ein bisschen den Sündenzwang aufhebt. Er befreit uns von der Schuld, die mit dem Zwang von der Sünde verbunden ist. Und er kann das, weil in ihm kein menschlicher Eigennutz steht oder selbstherrliche Willkür, sondern einfach nur göttliche Vollmacht. In Jesus ist der göttliche Wille, der Gehorsam, wo das tut, wo der Vater sagt. Und damit steht eigentlich fest, was aus denen wird, wo in ihm bleiben. Wenn wir in ihm bleiben, werden wir immer mehr auch in Gottes Herrlichkeit hineingeführt. Jetzt ist die Frage, wie schafft man das? In unserem Alltag wirklich bei ihm zu bleiben, in ihm zu bleiben. Oder auch, wie wir es vorhin gehört haben, gute Frucht zu bringen. Wir schaffen das, indem wir seine Nähe suchen, indem wir auf sein Wort hören, auf das, was der Heilige Geist auch in uns sagen will. Indem wir uns immer wieder ganz neu auf Jesus ausrichten. Das, was wir als Christen von Jesus empfangen, jeder Einzelne, es dient unserem Zweck, in der Sendung als Jünger Jesu unterwegs zu sein. Dort, wo Jesus ist, wo sein Wort gilt und befolgt wird, da ist quasi so etwas wie eine Unfähigkeit zur Sünde. Gott lieben und in Gemeinschaft mit ihm zu leben, macht es unmöglich zu hassen oder zu lügen. In einer tiefen, engen Gemeinschaft mit Jesus, da steht das Lieben, das Glauben im Vordergrund. Von diesem ganzen Ideal, wie wir uns den perfekten Christ vorstellen, immer freundlich, immer lieb, immer lächelnd unterwegs, von dem redet Johannes hier nicht. Genauso wenig, wie er sagt, dass die natürliche Art von einem Menschen dort verschwindet, in dem Moment, wenn wir uns bekehren, wenn wir Christ werden. Während alle Verwandten müsste Johannes keine Warnung aussprechen, dass wir uns nicht von Christus trennen dürfen. Johannes spricht dir an, wo noch nicht genau wisst, was irgendeines sie wird, aber wo hoffet, dass das Bild, wo sie von Jesus im Herzen trägt, dass das, was wir mir Jesus vorstellen, Herrlichkeit vorstellen, dass das wahr ist. Johannes sagt, dass Jesus alle, wo ihm nachfolget, wo von Gottes Geist erfasst sie, wo sich seinem Wille unterordnet. Aber seinem Wille unterordnen kann nur passieren, wenn wir Jesus kennen, wenn wir ihn lieben und wenn wir das glauben, was die Bibel uns über ihn sagt. Und wenn wir uns von Jesus entfernen, dann kann es eben passieren, dass wir wieder zurückkehren in Lügen, in Egoismus, so der alte Mensch immer wieder fürbricht. Und es ist wichtig, dass wir eben wirklich in Verbindung mit Jesus bleiben. Dass wir sein Wort immer mehr, immer tiefer kennenlernen. Im Gebet mit ihm verbunden bleiben, aber auch mit Geschwistern in der Gemeinde zusammen unterwegs sein. Miteinander als Jünger unterwegs zu seinem ewigen Ziel. Ganz zum Schluss sagt Jesus, er ist der Herr, der Menschensohn ist Herr auch über den Sabbat. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, hat Jesus den Sabbat wollen relativieren? Ja, wenn ich sage, dann ist nicht ganz so. Oder gar abschaffen. Nein, das wird er sicher nicht. Weil er wird ja in dem Moment das Gesetz, das Gebot, das Gedenken des Sabbattages abschaffen. Und das ist nicht seine Aufgabe. Jesus hat mal gesagt, seine Aufgabe ist es, das Gesetz zu erfüllen und nicht aufzuheben. Was heißt das jetzt für uns? für uns Nachfolger, dass Jesus der Herr über den Sabbat ist. Gott ist der einzig wahre, ewige, heilige Gott. Und die Absichten von ihm, die bekämpfen sich nicht gegenseitig. Das, was das Sabbatgebot Israel und auch uns bezeugen, ist eine göttliche, ewige Wahrheit. Gott ist uns der, der uns alles, wirklich alles schenkt. Auch Zeit. Zeit, um mit ihm bewusst in Verbindung zu treten. Zeit, um wieder Gedanken zu sammeln, aus dem Alltagstrott rauszukommen. Im Buch vom Prediger heißt es, dass alles seine Zeit hat. Eben wie gesagt, das Arbeiten hat Zeit, das Ruhen, Gott suchen hat genauso seine Zeit. Das ist so von Gott gewollt und so vorgesehen. Und als Christen bezeugen wir am Sonntag genau das. Wir nehmen uns raus aus dem Alltagstrott und wir nehmen das Geschenk, wo Gott uns macht, von der Zeit an. Jesus hat den Sabbat gehalten, nicht weil das Gesetz verlangt hat, sondern weil er im Kontakt mit dem Vater war. Sein Handeln und Tun war immer von der Tatsache bestimmt, dass er der Sohn vom Vater, der Sohn vom ewigen Gott ist. Der Sohn vom Gesetzgeber. Er ist der, der das Gesetz wirklich versteht, wirklich kann auslegen. Und die Auslegung haben wir mit der Bibel in unseren Händen, haben wir zur Verfügung. Und damit sollte uns eigentlich klar sein, dass wir wirklich in Verbindung mit Jesus unter seiner Anleitung wirklich richtig leben können. Die Frage ist, tun wir das auch? Amen. Wir wollen beten. Lieber Heiland Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass wir mit dem Sonntag, mit dem Sabbat, wie auch immer man das nennen will, dass wir einen Tag haben, wo du uns geschenkt hast. Zeit, um ganz bewusst deine Nähe zu suchen, ganz bewusst uns aus dem Alltag rauszunehmen und aufzutanken. Danke, dass du uns eine Anleitung gibst mit der Bibel, wie wir das Leben dürfen gestalten. Und danke, dass dein Heiliger Geist uns mahnt, aber auch stärkt, wenn wir auf dem richtigen Weg sind. Ohne dich können wir nichts tun. Und danke, dass du mit uns wirklich jetzt auch in die nächste Woche hineingehst. In all dem, wo wir an Aufgaben haben. Amen.